Guten Tag, Herr Ponitka.
Guten Tag.
Wie erklären Sie sich ein derartiges Urteil? Wie kann das sein?
Im Prinzip kann ich mir das schlecht erklären. Aber wir als Internationaler Bund der Konfessionslosen und Atheisten haben im Jahr 2012 schon die Kampagne gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz gestartet. Wir fordern Weltanschauungsfreiheit in der Arbeitswelt, insbesondere, dass die Antidiskriminierungsbestimmungen auch in öffentlich finanzierten kirchlichen Einrichtungen gelten müssen. Es erschließt sich mir nicht, aus welchem Grund die kirchliche Diskriminierung des privaten Lebenswandels dieses Arztes aus Düsseldorf vom Bundesverfassungsgericht nun toleriert wird. Weil eigentlich sind die gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland und Europa klar. Unser Grundgesetz sagt in Artikel 3, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Und Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verbietet unter anderem Diskriminierungen, insbesondere wegen der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung und auch der sexuellen Ausrichtung. Deswegen stößt dieses Urteil nun bei mir auf Unverständnis.
Wie viele Fälle gibt es denn, also die zu vergleichen wären mit dem des Düsseldorfer Chefarztes?
Es gibt mannigfaltige Fälle. Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, die ist erschienen in einem Buch, das heißt Loyal dienen. Und ich kann Ihnen einige wenige Beispiele nennen. Vielfach wollen die Betroffenen aber auch anonym behandelt werden, da sie Restriktionen fürchten. Ein Beispiel, das ist eine Pädagogin in einer evangelischen Jugendeinrichtung. Sie traut sich aus Angst vor Kündigung nicht aus der Kirche auszutreten. Ein homosexueller Religionspädagoge arbeitet seit knapp 30 Jahren in der evangelischen Kirche. Er verschweigt das, da er Angst vor Kündigung hat. Im November 2010 wurde einer Raumpflegerin, so weit geht das sogar, im katholischen Kindergarten Heilige Familie in Essen gekündigt, weil sie mit ihrer Freundin eine eingetragene Partnerschaft eingegangen war. Und die Diözese Augsburg ließ eine geschiedene Kirchenmusikerin und ihren Freund von einer Detektei bespitzeln, um Beweise für ihr Zusammenleben ohne Trauschein zu finden. Das sind nur einige wenige Fälle, die ich jetzt hier nennen kann. Ich denke, ansonsten würde das wirklich den Rahmen der Sendung sprengen.
Wie erfolgreich sind diese Fälle denn vor Gericht, wenn sie vor Gericht landen? Ist es so, dass es eigentlich in der Praxis eher so angesehen wird, dass diese kirchlichen Sonderrechte über geltendem Recht stehen?
Es ist so, dass 1985 wurde, ich glaube auch vom Bundesverfassungsgericht, der Begriff des Selbstbestimmungsrechts der Kirche in einem Urteil geprägt. In unserem Grundgesetz steht was vom Selbstverwaltungsrecht im Rahmen der für alle geltenden Gesetze. Doch seit 1985 wird vom Selbstbestimmungsrecht geredet. Das bedeutet für mich so das Bild vom Staat im Staat. Es gibt ein eigenes Arbeitsrecht innerhalb des kirchlichen Raumes, welches deutlich über einen ganz normalen Tendenzschutz hinausgeht. Ich erwarte allerdings halt in dem Moment, wo solche Fälle häufiger zum Europäischen Gerichtshof gehen, eindeutigere Urteile zugunsten der Arbeitnehmer.
Hat denn der Chefarzt aus Düsseldorf jetzt die Möglichkeit dazu?
Das muss noch geprüft werden. Ich denke, wir müssen die tatsächliche ausführliche Urteilsbegründung des Verfassungsgerichtes abwarten. Was ich momentan kenne, ist die Pressemitteilung, die ja gestern erst rausging. Und die ausführliche Begründung, da denke ich mir, kann man dann prüfen, in welcher Art und Weise es Erfolgsaussichten in Europa gibt und in welcher Art und Weise wir als Verband da möglicherweise auch unterstützen können.
Staat im Staat, sagten Sie. In welchen Bereichen gibt es denn noch Sonderrechte der Kirche in Deutschland?
Wir haben zum Beispiel den Einzug der Kirchensteuer durch den Staat. Das heißt, jeder andere normale Verein, Karnickelzüchterverein oder sonstiges, muss selber das Inkasso für seine Mitgliedsbeiträge besorgen. Dann haben wir jetzt auch die Geschichte, dass Banken halt eben die Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer einziehen, was auch die Kirche nicht selber machen muss. Wir haben kirchliche Bildungseinrichtungen. Gerade hier in Nordrhein-Westfalen gibt es noch staatliche Konfessionsschulen. Das heißt, zu 100% vom Staat finanzierte Schulen, wo aber auch kirchliches Recht drin gilt. Wir haben die Geschichten, das ist auch unser Beispiel hier mit dem Arzt, wir haben katholische Krankenhäuser, evangelische Krankenhäuser, die zu 100% aus der öffentlichen Hand finanziert sind, wo aber dennoch ein Sonderrecht gilt.
Sie hatten es schon gesagt, da fließen ja Steuergelder rein und das ist ja so, wie Sie auch sagten, dass im medizinischen, im sozialen und im pflegerischen Bereich ganz viele Aufgaben mit Unterstützung von Staatsleistungen von Kirchen übernommen wird. Ist es denn noch zeitgemäß, diese Leistungen ohne sozusagen Vorprüfung, ohne Bedingungen zu stellen, dass man sich an das Antidiskriminierungsgesetz hält? Wie sehen Sie das?
Ich denke, das ist eine zweischneidige Sache oder zwei Argumente halte ich dafür wichtig. Erstens halt eben die tatsächlich Mitgliedschaft innerhalb der großen Kirchen, die 1961 noch ein absoluter Großteil der deutschen Bevölkerung waren Mitglied der Kirchen, über 90%. Schon 2011 zählte man lediglich 29% Protestanten, 29% Katholiken, 2,1% Muslime, 2,3% sonstige, sage ich mal, und als größte Einzelgruppe mit 37,6% wurden die Konfessionslosen gezählt. Unter Fachleuten, auch Kirchlichen, besteht Einigkeit darüber, dass etwa ab 2015, also dem kommenden Jahr, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung keiner der Großkirchen mehr angehören wird. Von daher denke ich halt eben, ist es überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Dann auch das Wirtschaftliche gesehen. Es werden tatsächlich maximal 10% des Kirchensteueraufkommens gehen in Kindertagesstätten. Auch hier sind Fälle bekannt, wo der Trägeranteil gegen Null geht. Und kirchliche Krankenhäuser werden zu 100% aus der öffentlichen Hand finanziert. Nur die Kapelle im Krankenhaus, das finanzieren die Religionsgemeinschaften dann selbst.
Also,
ja, wäre ja auch noch schöner. Von daher ist die Kirche für mich ein reines Wirtschaftsunternehmen wie jedes andere und das immer beschworene soziale Engagement der Kirchen ist für mich Prosa. Von daher ist das auch nicht zeitgemäß, dass dort Sonderrechte gelten dürfen.
Was sagt es denn aus über die angebliche Trennung von Staat und Kirche hier in Deutschland?
Diese Trennung ist definitiv nicht vollzogen. Die Trennung ist nicht vollzogen. Es ist ja auch so, dass der Staat zu einer weltanschaulichen Neutralität verpflichtet ist. Das heißt, er darf keine weltanschaulichen oder religiösen Werte vorgeben. Er hat aber selbstverständlich das Recht und wahrscheinlich auch die gesellschaftliche Pflicht, halt eben auf alle gesellschaftlichen Gruppen zu hören, einzugehen und das, was wertbildend ist, halt eben zu unterstützen, respektive halt eben zu sehen. Und zu diskutieren mit den entsprechenden Gruppen und natürlich nicht nur mit den Kirchen. Da aber, wie ich eben schon sagte, die Zahl der Kirchenmitglieder ganz gewaltig sinkt seit den letzten Jahrzehnten, denke ich mir auch wirklich, es ist an der Zeit, dass eine Trennung von Staat und Kirche umgesetzt wird.
Die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt. Denken Sie, dass dadurch die Bereitschaft, eine Diskussion darüber zu führen, über das Verhältnis Staat, Kirche, Bevölkerung, Kirche, ist das da oder sehen Sie das so nicht?
Ich sehe das durchaus, dass das da ist, weil auch wir als Verband und auch andere Verbände des säkularen Spektrums sind durchaus eingeladen zu Anhörungen in Gesetzfindungsprozessen. Wir sind tatsächlich eingeladen auch zum Juristentag beispielsweise und ähnliches. Von daher denke ich mir, die Bereitschaft, darüber zu diskutieren, ist deutlich gewachsen, auch angesichts tatsächlich der ständig schwindenden Zahl der Kirchenmitglieder.
Das sagt Rainer Ponitka vom Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheisten. Mit ihm habe ich über die Sonderrechte der Kirche oder der Kirchen in Deutschland gesprochen. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.